Kloster, so habe ich es genannt, weil es kein richtiges Kloster war, eine evangelische Kommunität, wo ich da 6 Tage stille Tage für mich hatte. Und in dieser Kommunität werden immer so Tageszeitengebete angeboten, also morgens, mittags, abends. Und dann ist das echt anders als bei uns. Also da werden so Psalmen gesungen und dann gibt es da 2 Schwestern, die singen so vor und dann antwortet dann die Gemeinde, alles sehr hoch. Also man tut sich ein bisschen schwer mitzusingen, ist echt gewöhnungsbedürftig. Und in diesen Tageszeitengebeten ist es die ganze Woche so, dass praktisch dieselbe Liturgie gesungen wird. Also an jedem Morgen wird dasselbe gesungen, an jedem Mittag, an jedem Abend, immer dieselben Bibelstellen, dieselben Psalmtexte. Und manchmal kann es so sein, dass du einfach da sitzt und so geht es mir eigentlich oft, wenn ich dann zuerst da ankomme und ich lasse das so über mich geschehen. Also irgendwie höre ich zu oder singe mit, aber es berührt mich nicht so, vielleicht ist es auch so fremd. Vielleicht störe ich mich auch dran, weil ich denke, Mensch, so ein bisschen moderne Lobpreismusik und so, ist alles a cappella, ne? Also keine Instrumente. Also irgendwas fehlt mir da. Und dann merke ich aber, wenn ich dann länger da bin, je länger ich dann da bin in dieser Woche, desto empfindlicher, empfindsamer werde ich. Und Gott spricht dann durch diese Liturgie oft zu mir. Und so war es dann im Dezember, dass ich angesprochen wurde durch einen Psalm, den wir dann immer wieder gesungen haben. Und das ist der traditionelle Adventspsalm, Psalm 24. War mir gar nicht so bewusst, dass das so adventlich ist, jedenfalls am Anfang nicht. Und ich möchte gerne zu diesem Text predigen, obwohl die Adventszeit jetzt schon vorbei ist. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam diesen Psalm zu lesen, wenn wir das hinkriegen. Genau, also es steht schön groß dort und vielleicht könnt ihr noch mal aufstehen. Nachher sitzt ihr noch genug und das ist tatsächlich ein Psalm, wo man irgendwie aufstehen sollte. Ihr werdet das gleich merken. Wir fangen an mit des Herrn gleich gemeinsam. Ja, so von David und einem Psalm lassen wir weg. Und los geht's. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Erhebt ihr Tore eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Danke, ich darf wieder Platz nehmen. Vielleicht habt ihr im zweiten Teil rausgehört, dieses Adventslied macht hoch die Tür. Das kommt daher. Ich möchte ein bisschen einsteigen in diesen Psalm. Und erstmal ein paar grundsätzliche Sachen sagen zu Psalmen. Psalmen sind ja keine Lehrtexte, wie wir die Briefe haben von Apostel Paulus, sondern sind Gedichte, sind Gebete, sehr poetisch, sehr bildhaft. Da wird von einer Herzensbeziehung geredet von einem gläubigen Menschen, der eine Beziehung mit Gott hat, wie er Gott wahrnimmt, wie er Gott sieht, welche Sehnsucht da ist in seinem Leben auf Gott hin, wo er Gott erlebt und wo er ihn auch nicht erlebt. All das wird ausgedrückt in den Psalmen, also eine sehr persönliche Sache, die wir hier lesen. Und diese Psalmen wurden dann gebetet, hauptsächlich auch im religiösen Bereich von Gemeinschaften. Ja? Also wenn das Volk gepilgert ist nach Jerusalem, immer zu den großen Festen, dann wurden diese Lieder gesungen. Und später in der Synagoge, im Gottesdienst. Und vielleicht auch dann von einzelnen Personen, wenn sie diese Lieder im Kopf hatten, so war es immer auch ein Gebet, was den Juden damals auch bekannt war und was sie auch auswendig kannten zum Großteil. Ich möchte einsteigen mit den ersten zwei Versen. Werde sie nochmal in Erinnerung rufen. Des Herrn ist die Erde und ihre Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Denn er hat sie gegründet, über Meeren und über Strömen sie festgestellt. Wir sind ja hier Anfang des neuen Jahres, Anni hat das schon gesagt, wo wir uns immer die Frage stellen, ja, was kommt denn und wo kommen wir her und wie geht es uns gerade? Und im Pastoralteam haben wir uns Gedanken gemacht, was wollen wir hineinlegen in diesen Gottesdienst? Und wir haben gesagt, ja, es wäre schön, wenn wir in diesem Gottesdienst irgendwie so Orientierung bekommen für dieses Jahr. Und ich finde diese ersten beiden Verse in diesem Psalm sehr wichtig für Orientierung. Ist erstmal gar nichts Neues oder gar nichts, was uns vielleicht jetzt ganz kickt. Aber dort steht, dass Gott derjenige ist, der diese Erde gemacht hat, der Schöpfer ist, dem alles gehört, dem alles unterstellt ist. Nicht nur die Schöpfung an sich, sondern auch alle Menschen, die darauf wohnen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Fixpunkt für uns, wenn wir uns das auch in diesem Jahr vor Augen halten. Wir haben viele Bilder im Kopf und viele, viele Wörter, ja, Schlagwörter, Klimawandel vielleicht ist das eine. Dann sehen wir Kriege auf der anderen Seite, wir sehen Katastrophen. Und in all dem fragen wir uns, ja, wer sind wir denn und was ist hier unsere Perspektive? Und dieser Psalm macht klar, die Perspektive ist, dass Gott derjenige ist, der uns gemacht hat, der diese Erde gemacht hat und der sie auch erhält. Das heißt, Gott ist derjenige, der uns trägt. Wenn Gott nicht da wäre, dann wäre hier nichts und wir wären auch nicht da. Wenn Gott seine schützende Hand zurückziehen würde, dann würde dieses Universum im Chaos versinken und die ganze Ordnung, so wie alles hier besteht, die würde zerbrechen. Das heißt, Gott ist derjenige, der uns sieht, die Jahreslosung vom letzten Jahr, und der einen Blick auf uns hat als gesamte Menschheit, aber auch dich und mich im Blick hat 2024. Der ein persönliches Interesse an uns hat, der uns liebt, der für uns ist und der uns trägt durch unser Leben hindurch, in allen Herausforderungen, in allen Kämpfen, in all dem, was da ist. Es ist nicht immer so, dass wir Gott wahrnehmen, aber Gott nimmt uns immer wahr. Und er ist immer da, auch wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir ihn nicht spüren. Er hat das Ziel für uns vor Augen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Trost, den wir haben dürfen. Dass es neben dem, was wir sehen, immer eine größere Geschichte gibt. Und die größere Geschichte, die schreiben nicht wir mit dem, was wir vor Augen haben und in den Kontexten, wo wir unterwegs sind, sondern die große Geschichte, das große Bild, das schreibt Gott. Und da hatte er einen großen Plan, da hatte er eine große Absicht. Und die Absicht ist, dass wir alle eines Tages bei ihm sein sollen und dass er uns liebt und dass er Gemeinschaft haben möchte mit uns. Ich wünsche uns, dass wir an dieser Stelle in diesem Jahr so einen ganz kindlichen Glauben mitbringen. Weil schon an diesem Punkt gibt es ganz viele Menschen in unserer Gesellschaft heute, die sagen sich, ja, wie könnt ihr sowas nur glauben? Wie könnt ihr glauben, dass da ein Schöpfer ist? Ja, dass da irgendwie so eine Intelligenz ist, von der alles kommt? Die meisten Menschen auf dieser Erde glauben das. Und wir glauben das so seit 300 Jahren immer weniger, weil wir Gott wegrationalisiert haben und alles Übernatürliche gestrichen haben. Und wir denken, wir sind die Oberschlauen. Aber es ist nicht so. Je mehr wir, glaube ich, wissen als Menschen, desto mehr wissen wir, dass wir nicht so viel wissen. Und desto mehr Fragezeichen sind da. Und wir verstehen nicht alles. Es ist immer noch ein großes Geheimnis, warum wir hier sind und wie alles funktioniert. So wünsche ich uns einen ganz kindlichen Glauben, diese großen Wahrheiten anzunehmen und zu wissen, Gott, er hat alles gemacht und er erhält uns und auch unser persönliches Leben. Und dann geht es weiter in diesem Psalm, wo es scheinbar um eine ganz andere Thematik geht, wo es um eine Sehnsucht geht, die hier sichtbar wird. Wer darf hinaufsteigen auf den Berg des Herrn und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Der unschuldige Hände und ein reines Herz hat, der seine Seele nicht auf Falsches richtet und nicht schwört zum Betrug. Er wird Segen empfangen vom Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Das ist das Geschlecht derer, die nach ihm trachten, die dein Angesicht suchen, Jakob. Worum geht's hier in diesem Psalm? Was hat der Psalmist vor Augen? Er hat vor Augen, dass da Menschen sind, die eine Sehnsucht haben nach Gott, die eine Sehnsucht haben, ich habe es in der Predigt überschrieben, Sehnsucht nach dem König. Sie haben eine Sehnsucht nach Gott und wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Und bei den Israeliten war es so, dass diese Sehnsucht auf Gott sich konzentriert hat auf Jerusalem. In Jerusalem, da war die Stiftshütte, dann der Tempel später und da war dann auch der weltliche König, David und andere. Und das war so das Zentrum, wo die Menschen gedacht und erlebt haben, da ist Gott präsent, da ist seine Gegenwart, da wollen wir hin, da pilgern wir hin, immer wieder. Jerusalem, Berg Zion. Und das wird hier ausgedrückt, dass da Menschen sind, die sich hingezogen fühlen zu Gott, dem König, der erscheinen soll in seiner Pracht. Und dafür tun sie ganz schön viel und sind unterwegs. Und wenn du heute nicht gerne wanderst, früher, da sind die viel gewandert, ja. Die mussten gehen, die sind da teilweise tagelang angereist für solche Feste und das gehörte dazu. Und das ganze Volk hat sich da getroffen in dieser Stadt, um letztendlich Gott anzubeten. Das sind Menschen, die haben eine Sehnsucht in ihrem Herzen, eine Sehnsucht nach Gott. Sie kommen von unten, von dem Tal, und so ist es bildlich auch, und Jerusalem ist eine Stadt auf dem Berg, und sie gehen die Straßen nach oben, weil sie wissen, wenn wir oben sind, dann treffen wir Gott, den König. Und da, wo er ist, ist alles gut. Diese Sehnsucht bringen sie mit, an dieser heiligen Stätte zu stehen. Dort, wo alles gut ist, wo Licht ist, wo alle Antworten sind, wo es den Frieden gibt, wo es Kraft gibt, wo es Hoffnung gibt, wo die Liebe ist, wo Gott selbst ist. All das zieht sie dahin, in diese Gemeinschaft. Dorthin pilgern sie. Und letztendlich ist unser ganzes Leben wie so ein Pilgerweg hin zu diesem Punkt, wo wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen dürfen, wo er alles ist für uns. Ich möchte dich fragen, heute, erster Gottesdienst, es werden auch viele folgen, aber heute möchte ich dich fragen, wie groß ist deine Sehnsucht nach Gott? Wie groß ist deine Sehnsucht nach diesem König? Wie sehr dreht sich dein Denken und deine Lebensperspektive darum, wie schön wäre es, wenn sich Gott mehr zeigen würde? Oder wie sehr sind wir abgelenkt von all dem anderen, was da ist? Von den Nachrichten, von Finanzthemen, von Sorgen, die da sind, von Beziehungsthemen, die da sind. All das hat ja seine Berechtigung, aber es überlagert oft diese Sehnsucht in uns nach diesem Ort, wo Gott ist und wo Gott sich zeigen möchte. Wie sehr treibt uns die Unvollkommenheit unseres Lebens und die Unvollkommenheit dieser Welt hin in diese Sehnsucht, dass Gott auf den Plan tritt und dass Gott sich zeigt und aufstrahlt, weil es keine andere Lösung gibt als nur er. Guckt ihr gerne Filme? Ja, darf man jetzt vielleicht nicht so sagen, aber ich gucke auch gerne Filme. Guckt ihr gerne so Fantasy-Filme? Also ich eigentlich nicht so, sage ich gleich vorweg. Aber es gibt so ein paar Filme, kennt ihr diese Narnia-Filme? Die Chroniken von Narnia? Ist ja ne, christliche Filmsache, ne? C.S. Lewis und so, christlicher Autor. Ganz schön heftige Filme auch, ne, finde ich. Also auch viel Kampf. Aber die Thematik, die ist erstaunlich und wunderbar dargestellt. Ich erinnere mich an diese Folge Der Prinz von Kaspian. Da ist diese Landschaft Narnia und dieses Land. Und der König, das ist ja der Löwe Aslan, der ist weg, der ist nicht da, der ist verschwunden. Keiner weiß, wann er wiederkommt. Und all das, was passiert, jetzt wo der König weg ist, ist erstmal schlecht. Ja, da sind dann diese feindlichen Leute, ich habe mir das nochmal aufgeschrieben, wie die heißen, das Reich der Telmara. Alles so künstliche Namen. Und das ist eine grausame Welt. Da ist alles düster. Die Farben sind irgendwie weg, das Leben ist weg, die Freude ist weg. Alle, die da leben, die haben da keine große Hoffnung. Aber da ist immer noch eine kleine Erinnerung, oh, eine Sehnsucht da. Wir sehen uns danach, dass der König Aslan wiederkommt. Wie wäre das, wenn er jetzt kommt und wenn er alles ändert? Und dann gehen sie los in dieser Hoffnung, dass der König kommt. Und dass der König auf den Plan tritt und dass er ihnen wieder neue Lebensfreude und Freiheit schenkt. Was schließlich passiert? Und dann sieht man, wie sich alles umgestaltet und wie die Herzen verändert werden und wie die Schöpfung verändert wird und alles wieder wächst und gedeiht. Also wunderbare Bilder. Und ich denke, ja, Sehnsucht nach dem König. Haben wir Sehnsucht in uns nach dieser Wende, die kommen soll? Nach diesem, dass Gott auf den Plan tritt, dass der Löwe kommt mit seiner Kraft, mit seiner Macht, mit seinem Wort, mit seinem Brüllen und dass er Dinge verändert? Diese Sehnsucht, die dort angesprochen wird. Hier im Psalm wird aber auch eine Frage gestellt an: Wer darf hinaufsteigen? Wer darf eigentlich kommen? Also, dass der König kommt und dass es bei ihm gut ist, ist vielleicht die eine Frage. Aber bin ich gut genug, zum König zu kommen? Wer darf auf dieser Pilgerreise sein? Wer darf in diese Stadt kommen? Wer darf zum Tempel kommen? Diese Frage taucht hier auf. Und dann könnte man denken, naja gut, da muss ich was mitbringen. Da muss ich vielleicht Geld mitbringen, Ansehen, Macht, Einfluss, Schönheit. Oder eine große Anzahl von Followern oder viele Likes, die ich gesammelt habe oder was auch immer. Vielleicht qualifiziert mich das, um dann zum König zu kommen. Und die Antwort hier, die der Psalmist gibt, derjenige darf kommen, der rein ist. Und dann wird das ein bisschen ausgeführt, ja, wer unschuldige Hände hat. Mit anderen Worten, die Handlungen, die sollen gerecht sein und tadellos. Diejenigen, die reine Herzen haben, das heißt, wo das Denken, die Motive rein sind, warum ich die Dinge tue, wo das Denken ohne falsch ist, wo keinerlei Betrug da ist und wo keine verdrehte Gerechtigkeit da ist. Also wo man ganz ehrlich ist in dem, was man tut. Wer darf kommen? Derjenige, der rein ist. Die biblische Erklärung im Alten Testament, wer rein ist, ist auch, wer in rechter Beziehung zu Gott lebt, der das tut, was Gott will, der sich an den Geboten orientiert, der gehorsam ist. Der muss jetzt nicht perfekt sein, aber er muss aus der Beziehung zu Gott leben und ehrlichen Herzens mit ihm unterwegs sein. Der darf kommen und der darf mit dieser Sehnsucht zu Gott kommen und Gemeinschaft mit ihm haben. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, das ist ja das große Bild, und wir kommen immer vom Neuen Testament, dann ist klar, derjenige ist rein, dessen Leben rein geworden ist durch Jesus Christus. der für unsere Schuld gestorben ist und der uns rein gewaschen hat, so wird es im Bild ausgedrückt, oder der unseren Schuldschein zerrissen hat, dass all das, was unsere Unreinheit ausmacht, dass es keine Rolle mehr spielt. Und dass uns klar ist, ja, da ist ein Geschenk der Gnade und wir sind beschenkt, obwohl wir es nicht verdienen. Das heißt auch vom Neuen Testament her, wir müssen nicht perfekt sein, wir können gar nicht perfekt sein. Reinheit wird definiert über eine rechte Beziehung zu Jesus Christus, zwar an ihn glauben und dass wir sagen, du schenkst mir Reinheit, die ich selbst nicht erarbeiten kann. Deswegen darf ich rein sein, weil du mich rein gemacht hast. Deswegen darf ich kommen in die Gegenwart Gottes. Deswegen dürfen wir anbeten. Deswegen dürfen wir Abendmahl feiern. Das ist der Punkt, weil wir Reinheit geschenkt bekommen haben durch Jesus Christus. Und dann kann sich diese Sehnsucht, die wir mitbringen, kann sich verbinden mit dem, was Gott uns geben möchte. Es kommt irgendwie zusammen. Ja? Also wir sind geheiligt, wir sind gereinigt durch Gott, nicht aus uns selbst heraus, als Geschenk. Deswegen dürfen wir kommen, deswegen dürfen wir auf den Berg gehen, zum Tempel hin, in der Erwartung, dass Gott uns dann nicht ablehnt, weil er denkt, Mensch, du bist aber dreckig, du hast hier nichts zu suchen, ich bin viel reiner und heiliger. Nee, sondern es geschieht eine Vereinigung, eine Gemeinschaft. Es ist wichtig, dass wir unser Leben reinhalten, dass wir unser Leben vor Gott leben. Das zieht den König an. Das zieht seine Herrlichkeit an. Da, wo eine Gemeinde immer wieder sich auch überprüft und Gott hinhält und sagt, Gott, komm, durchleuchte uns und wir bringen dir das, was nicht in Ordnung ist, reinige uns, da zieht das die Gegenwart Gottes an. Und Gott tritt auf den Plan als der Löwe, der wirkt und der machtvoll zeigt, wer er ist. Ohne diese Sehnsucht nach Gott und der persönlichen Gemeinschaft mit ihm laufen wir in die Irre und verfehlen wir unser Lebensziel. Gott hat in uns alle eine Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt. Und ich möchte uns ermutigen und mich auch ermutigen, dass wir in diesem Jahr dieser Sehnsucht Raum geben und dass wir uns fragen, ja, wie kann ich denn dieser Sehnsucht Raum geben? Wie kann ich denn mich mehr auf Gott fokussieren? Neben all dem anderen, vielleicht muss ich auch all das andere mal ein bisschen zurückstellen und einen anderen Fokus setzen. Sehnsucht nach Gott ist heilsam für uns, weil es die Prioritäten zurechtrückt. Sehnsucht bringt mich auch immer dahin, dass ich Gott als Ansprechpartner habe und dass ich sage, Gott, was ist los? Ich habe Sehnsucht nach dir, ich habe Sehnsucht nach mehr von dir. Ich mache einen Abgleich in meinem Leben und stelle fest, ich habe noch nicht das Maximum, es ist noch keine Vollkommenheit da. Und so wird es sein unser ganzes Leben lang hier auf dieser Erde. Wir leben aus dieser Sehnsucht zu Gott. Und Gott wird sich zeigen, immer mehr, immer mehr. Und dann ist dann der letzte Abschnitt, das ist mein Lieblingsabschnitt, der letzte Abschnitt. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einziehe. Wer ist er, dieser König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Hier ist immer noch dieses Bild von Jerusalem und die Stadt auf dem Berg und der Tempel. Aber jetzt sind es nicht die Pilger, die kommen und da auch hinwollen, sondern der König selbst soll in die Stadt ziehen. Und dann sind da die Stadttore. Und früher gab es immer die Stadttore und die waren oft geschlossen aus Sicherheitsgründen. Und hier kommt jetzt der König und dann werden diese Tore angesprochen. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Schließ auf, lass rein den König der Herrlichkeit. Wo klar wird, der König kommt, lasst ihn auch einziehen in diese Stadt, damit da die Gemeinschaft zelebriert werden kann mit all denjenigen, die auch da sind und die ihn anbeten. König der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist ein großes Wort. Was ist Herrlichkeit? Herrlichkeit kann man auch mit Reichtum übersetzen, mit Schönheit, mit Glanz, aber auch mit Gewicht und mit Schwere. Also Gott kommt, wenn er mit seiner Herrlichkeit kommt, mit seinem ganzen Gewicht an seinem Wesen. Da liegt alles drin. Da tritt er auf den Plan, so wie er ist, sodass andere an ihm sehen können, wie er ist und spüren können, es ist wirklich der König der Herrlichkeit. Herrlichkeit ist da. Es ist nicht irgendwie ein Abglanz oder ein Abklatsch. Es ist was Echtes. Es ist Gott selbst, der hier ist. Gott ist in Jesus Christus gekommen als der König der Herrlichkeit. Und auch da interessant, mal dieses Wort Herrlichkeit zu verfolgen, zum Beispiel im Johannesevangelium. Und er ist gekommen und er wirkt immer noch durch seinen Heiligen Geist. Wenn dieser Psalm sagt letztendlich, komm, zieh ein, König der Herrlichkeit, dann ist das nicht, dass der Psalmist irgendwen anspricht, der jetzt ganz weit weg ist, sondern für sie war es wirklich greifbar. Und für uns soll es auch greifbar sein. Wir reden von Jesus Christus, der gekommen ist für uns und der hier wirkt durch seinen Heiligen Geist. Die Frage ist, und das kann eine Frage für dich sein, 2024, hast du eine Sehnsucht in dir, dass du Jesus Christus ansprichst und dass du sagst, Jesus, komm als König der Herrlichkeit und zieh ein in mein Leben. Zeige dich in deiner Macht. Dein Wort sagt, du bist stark und mächtig. Du bist ein Streiter, du kämpfst für mich. Wir haben es gesungen. Laden wir den König der Herrlichkeit ein. Ist uns bewusst, mit wem wir es zu tun haben. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Stefan hat es im Lobpreis in der Zwischenmoderation gesagt, da wo wir Herausforderungen haben in unserem persönlichen Leben, da wo wir hängen und nicht weiterkommen, da stellt sich ja die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Haken wir das irgendwie ab und sagen, na gut, nee, jetzt nicht oder vielleicht, wenn Jesus wiederkommt oder so, dann erst. Oder ist da in uns immer noch diese Sehnsucht, Mensch, wir haben es doch mit dem König der Herrlichkeit zu tun. Vielleicht möchte der Herr etwas tun. Vielleicht möchte der König der Herrlichkeit einziehen in mein Leben an diesen Punkten. Und wenn der Herr kommt, dann kommt er mit seiner Herrlichkeit. Dann kommt er mit seiner Kraft, dann kommt er mit seiner Schönheit, dann kommt er mit seiner Heilungskraft, dann kommt er mit Freiheit, dann kommt er mit seiner Power. Ich wünsche mir für uns und für mich, dass diese Sehnsucht danach, dass Gott so handeln mag, dass diese Sehnsucht nicht aufhört, sondern dass wir mit dieser Sehnsucht zu Gott kommen und dass wir sagen, komm, König der Herrlichkeit. Ich mache dir meine Tore und meine Pforten weit auf. Ich lade dich ein. Komm du und begegne du mir da, wo ich stehe. Komm, zieh ein, König der Herrlichkeit, in mein persönliches Leben. Komm, zieh ein, König der Herrlichkeit, in unsere Gemeinde. Komm und zeig dich, König der Herrlichkeit. Wie wäre es, wenn der König Aslan kommt? Was würde sich ändern? Alles würde sich ändern. Was ist, wenn der König der Herrlichkeit einzieht? Und wisst ihr was? Er ist schon da. Er ist schon da, aber ich glaube, wir können ihm immer noch mehr Raum geben, dass der König der Herrlichkeit wirken kann in unserer Mitte. Da, wo wir als Gemeinde Baustellen haben, wo wir Sehnsucht haben, wo wir sagen, Gott, zeig dich neu, lass uns dich erleben. Gott möchte es tun. Die Frage ist, machen wir unsere Pforten auf? Machen wir die Tore hoch? Lassen wir ihn rein? Und ich wünsche uns, dass wir eine Sehnsucht entwickeln, dass der König der Herrlichkeit einzieht in diese Welt, die ihm ja schon gehört. Dass all das, wo wir drunter leiden und wo wir das auch nicht verstehen und wo wir uns fragen, wo wir das noch hinführen, dass uns das nicht in so eine Lähmung bringt, wo wir denken, Mensch, wir können ja eh nichts machen, wir warten jetzt, dass wir entrückt werden, sondern dass wir verstehen, der König der Herrlichkeit will in diese Welt kommen. Und er will schon jetzt in dieser Welt wirken. Und er will schon jetzt sich zeigen, wie er ist und aufblitzen und Leute zu sich ziehen. Dass da eine Sehnsucht in uns entsteht, dass Gott in diese Welt hineinwirkt. Viel stärker als das, was wir jetzt sehen. Dass der König der Herrlichkeit kommt. Und letztendlich, dass die Sehnsucht in uns in diesem Jahr größer wird, dass der König der Herrlichkeit kommt und sein Reich aufbaut. Dass er kommt als der wiederkommende Herr, als der Richter dieser Welt. Und dass alle Welt ihn erkennen wird. Auch das schwingt, finde ich, in diesem Psalm mit. Dass Jesus Christus wiederkommen soll. Haben wir Sehnsucht nach diesem König? Manchmal denke ich, Mensch, warum haben wir eigentlich keinen König mehr in Deutschland? Irgendwie schade, da ist uns irgendwie was verloren gegangen, um diese Bilder vielleicht stärker zu verstehen und zu verinnerlichen. Also versteht mich nicht falsch, ich will jetzt nicht Monarchie wieder hier errichten, aber ich denke mal, wenn ich dann die Bilder sehe aus England oder von sonst wo, denke ich, boah, das ist ganz schön pompös, ja, und feierlich und so. Und das haben wir alles nicht mehr. Genau das meint's irgendwie auch. Da kommt der König und das ist feierlich. Da kommt der König und das ist prachtvoll. Und der hat Autorität, wirkliche Autorität. Lass uns mit dem König rechnen in seiner Herrlichkeit. Ich möchte gerne mit uns beten und dann gehen wir zum Abendmahl über, wo es auch um den König geht, wo es auch darum geht, dass er wiederkommen wird. Herr, ich danke dir für dein Wort und deine Gegenwart. Danke, dass du herrlich bist und danke, dass du König bist. Danke für all das, was wir erleben dürfen mit dir und auch erlebt haben mit dir in der Vergangenheit. Herr, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist uns neu berührst und dass du uns neue Sehnsucht schenkst nach dir, dass du dich zeigst und dass du wirkst in unserem Leben, in der Gemeinde, in dieser Welt und dass du wiederkommst. Schenke uns Sehnsucht nach dem König der Herrlichkeit. Komm und mach uns Geschmack darauf, wie deine Herrlichkeit noch aussehen kann und aussehen wird. Ich bete, Herr, dass du uns mit dieser Botschaft abholst, ganz persönlich. Und dass es dieses Jahr in unseren Herzen bleibt, in unserem Kopf bleibt und dass wir dir Raum geben. Wir wollen unterwegs sein, auf dem Weg hin zu dir, immer näher. Als Pilger auf diesem Weg, Herr. Komm und stärke du uns und öffne du uns die Augen, wer du bist, immer wieder neu. Amen.